und hat gefragt, ob ich die Karre verkaufe. Auch ein großes Learning ist, dass Politik bei uns aus der Firma verbannt wurde, wo du denkst halt, na, da, ich habe keinen Bock, mit dem ein Bier zu trinken. Und das ist keine Phrase und kein Scheiß. Wir bauen die so, als würden wir die selber für uns selber bauen. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
Hallo und herzlich willkommen bei Puntmann Mobility Masters, dem Podcast für mobiles Leben und Arbeiten. Mein Name ist Jan, ich bin Geschäftsführer von Puntmann und mit mir ist heute Tino, der Chef von Most Wanted. Tino, guten Morgen.
Guten Morgen, nicht ganz der Chef, die Chefin ist die Lena.
Okay.
Ich bin der Facility Manager.
Okay, wunderbar. Aber es freut mich, dann hat sie dich heute vorgeschickt und gesagt,
ja, genau.
Du sprichst für die Firma. Sehr schön, schön, dass du hier bist. Tino, erzähl mal, Most Wanted, was kannst du in einem Satz mir beschreiben, was ihr seid, was ihr macht, was ihr tut?
Genau, eigentlich sind wir aus einer Leidenschaft entstanden fürs Reisen. Damals war ein Hund eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Den kannst du nicht mit dem Flieger nehmen, der war recht groß, hat nicht gepasst, war auch völligst Banane, den mitzunehmen. Und dann suchst du ein Reisegefährt und dann war es, sag ich mal, anfangs ein Golf 2, mit dem du dann rumgetingelt bist, umgebaut, Betten raus, Schaufel ins Blech reingeschraubt, einfach so ein bisschen wilde Geschichte. Und damit halt quer durch Europa gereist, gleich nach der Wende. Für uns die neue Freiheit, war super spannend und aufregend alles. Genau, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und also die Kurzfassung ist, irgendwann war es dann so, dass ich am Strand gestanden habe und dann saß ich da mit meinem T5-Bus alleine, weil Freunde sind schon losgefahren und ich stand am Strand, saß auf meinem selbstgebauten Dachträger und da kam jeden Tag so ein Typ vorbei, sehr sympathisch und hat immer so geguckt und nickt man sich so zu. Ja, Und dann hat er an einem Abend hat halt angehalten, hat gesagt, genau sowas suche ich. Dann habe ich gesagt, ja cool, das und das habe ich gebaut. Und ja, wer baut sowas? Dann habe ich gesagt, das haben wir alles selber gebaut. Alles, was du hier siehst, den Dachträger, Heckträger und auch innen drin. Und da hat er sich so abgefeiert und hat gefragt, ob ich die Karre verkaufe. Da habe ich kurz überlegt und habe gedacht, nee, ist nicht geplant. Und er so, ich würde dir die gerne abkaufen, was willst du haben dafür? Und ich habe auch wieder überlegt, weil ich war in dem Moment völlig überrumpelt, weil das war eine Idee, die da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet.
Wann sind wir jetzt gerade, so 2015, 16? Oder?
Nee, das war um die 2010er rum.
Okay.
Genau. Und dann sagt er so, schau mal, das wäre der Preis, den ich, ist das okay für das Auto? Und da habe ich so gedacht, wow, das ist so ein Haufen Kohle, dass die Leute das dafür bezahlen. Das ist unglaublich, ja. Und hab da so gezögert und er hat gedacht, ich wäre da beleidigt gewesen, weil das so wenig Kohle ist. Und hat dann nochmal eine ganze Schippe Kohle draufgelegt. Und der Betrag war so cool für mich in dem Moment, ja, so sensationell hoch, dass ich gesagt habe, ja, das passt. Und haben an dem Abend noch ausgedealt, dass ich noch 3 Wochen damit meine Tour beende. Und der ist dann zu mir nach Hause gekommen, stand schon da, als ich angekommen bin. Ich habe nur mein Reiseequipment rausgeräumt. Ich habe das weder sauber gemacht noch irgendwas gemacht. Nummernschilder ab, seine Nummernschilder dran, Kohle in die Hand. Und ich hoffe, das Finanzamt hört nicht zu. Das war der Deal. Ich habe ihm in einer halben Stunde das Auto erklärt, bin mit ihm und seiner Freundin noch einmal durch unsere schöne Heimatstadt gefahren, Eisenach übrigens.
Ja.
Und das war mein erster Deal. Und ich dachte, wow, dass die Leute so viel Kohle dafür bezahlen, für die Sachen, die wir mit dem Auto gemacht haben. Das war so ein bisschen der semi-professionelle Einstieg. Und dann habe ich Schränkchen gebaut und Anbauteile entwickelt und gebaut. Immer mit Freunden zusammen, meistens für Bekannte und für so Sachen, die du halt per Mundpropaganda einfach weitergegeben hast.
Okay.
Ja, das war so der Beginn halt, ne? Und dann semi-professionell, immer so auch aus einer größeren Halle, weil das dann alles ein bisschen umfangreicher geworden ist. Und irgendwann kam dann Lena dazu und hat dann angefangen, E-Mails zu beantworten und das ein bisschen administrativ zu betreuen. Und dann haben wir daraus quasi eine Firma gegründet, Most Wanted. Das war Ende 2016. Genau, und dann ging das recht flott, dass dann Leute angefragt haben, dann haben wir Dachträger gebaut, dann haben wir Schränkchen eingebaut in ganz alte Autos, dann haben wir neuere Autos ausgebaut und irgendwann war der erste Kunde da, der hat gesagt, könnt ihr mir nicht ein komplett neues Auto bauen? Das war dann ein Sprinter 4x4 wunderschönes Auto. Ich war furchtbar aufgeregt, so ein neues Auto ausbauen zu dürfen. Und dann, das war...
Wann war das?
Das war 2017.
Okay, das heißt, wir reden ja im Grunde von nicht mal 10 Jahren von das erste Auto ausgebaut.
Na genau, also Autos habe ich vorher schon ausgebaut, auch recht umfangreich, aber unter Most Wanted. Das war Ende 16, Anfang 2017. Da war quasi der Start von der Konstellation, wie wir jetzt sind. Ja. Also knapp 10 Jahre. Nächstes Jahr haben wir unser 10-jähriges Bestehen. Ja. Machen wir übrigens eine coole Party. Ich sage nicht wo. Cool. Die wird sensationell und legendär.
Okay.
Euch lade ich ein.
Ja,
bitte sehr gerne.
Freut uns. Nächstes Jahr werden wir übrigens auch 15. Also dann
15 schon?
Müssen wir uns die Party zusammenschmeißen dann für alle Leute.
Ja. Seid ihr schon die Oberklässler quasi?
Ja, also tatsächlich, also wir haben auch in der Garage vor meinem Schwiegervater angefangen. Also da habe ich meine ersten Pakete eingelagert, also so gesehen begonnen. Aber Autos haben wir noch nie ausgebaut, sondern wir waren ja immer eher die Lieferanten. Und ich muss sagen, ich war ja auch schon bei euch. Und wenn man heute bei euch in der Halle ist, das macht schon Eindruck, die Autos, die da sind. Ne? Und weißt du, ich mag ja Komponenten von Autos und das, was du da so liegen hast. Und wenn du mir dann deine Felgen zum Beispiel zeigst, das musst du auch nochmal erzählen. Also es gibt ja wirklich die Most Wanted Felge, ne?
Genau, die haben wir gezeichnet oder gebaut eigentlich, weil es nichts auf dem Markt gab, was uns getaugt hat. Wir wollten explizit eine 17 Zoll Felge. Eine 16 Zoll Felge haben wir gedacht, ist zu viel Gummi zwischen Straße und Felge. Bei einer 18 Zoll war uns zu wenig. Mhm. Luft zwischen Felge und Straße. 17 Zoll war da für uns die logische Geschichte. Wir haben lange geguckt. Wir haben damals niemanden gefunden, der das angeboten hat. Und so haben wir die bauen lassen bei Prade in Spanien. Das ist eine Firma, die baut halt für ein Rallye- oder Motorsportfelgen. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr gute Felgen. Einfach nur schade, dass es die damals noch nicht gegeben hat. So mussten wir diesen Umweg gehen und mussten das selber initiieren.
Finde ich sensationell.
Und so ist das meistens bei uns immer aus der Not heraus entstanden, dass wir Sachen gebaut und entwickelt haben, die halt noch nicht am Markt waren. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele Zubehörhersteller, die auch echt coolen Scheiß machen. Aber damals halt nicht.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt das Business starten würde, man kann wirklich auf ein sehr großes Angebot zugreifen. Also riesige Auswahl.
Ja. Super Warmwassertechnik gibt es bei Puntmann zum Beispiel, nicht wahr?
Selbstredend.
Okay.
Genau, das war ja auch unser Kontaktpunkt halt, ne?
Ja, ganz genau. Sag nochmal, wir haben jetzt schon über so ein paar Feinheiten von dir gesprochen oder von euren Autos, aber Most Wanted, also ganz ehrlich, das sind ja wirklich andere Autos als viele andere Autos, die man hier auf der Messe sieht, oder? Gibt es so 2, 3 Charaktereigenschaften, die du einfach sagen würdest, das ist euer Brand? Das ist, wofür ihr steht.
Wenn du einmal so ein Auto mitbetreuen würdest bei uns in der Firma, dann, das ist halt so. Wir bauen die Autos, und das ist keine Phrase und kein Scheiß. Wir bauen die so, als würden wir die selber für uns selber bauen. Mhm. Ja, das wird oft dahingesagt, aber das ist wirklich so. Und da gibt's auch oft Stress bei uns in der Firma, weil halt Sachen, die halt nicht funktionieren, doppelt gebaut werden. Mhm. Dann ecke ich meistens mit der administrativen Führung zusammen, ja, weil es dann heißt, du, das kostet uns Geld. Und das ist immer so ein Spagat, den wir recht eng halten wollen, immer zwischen dieser Wirtschaftlichkeit und unserer Philosophie. Bei uns ist das auch so, dadurch, dass wir keine Serie bauen, sondern halt immer individuelle Fahrzeuge, die mittlerweile auch schon natürlich bei der Menge, die wir mittlerweile bauen, die schon auch ähnlich sind oder sich teilweise gleichen, weil man dann auf gleiche Erfahrung zurückgreift, wie wir müssen einen Küchenblock nicht neu erfinden, ja, oder eine Toilette oder einen Hängeschrank. Der wird halt einfach nur weiterentwickelt und da fließt halt unser eigenes Know-how mit ein, ganz oft. Und natürlich auch, wenn ein Kunde sagt, schaut mal, ich habe da eine coole Idee, diese Anwendung hätte ich gerne. Und das fließt alles ein und das ist super für die Innovation im Auto.
Mhm.
Das ist scheiße für die Wirtschaftlichkeit, weil wir ganz oft Sachen ändern, die dann immer Entwicklungszeit kosten.
Mhm.
Und natürlich kommen Kunden, die ein Auto haben von vor einem Jahr, kommen zu uns und sagen, oh, ey, das hätte ich auch gerne.
Okay.
Ja, weil das sich halt bei uns so wirklich so von Auto zu Auto teilweise... hast du große Entwicklungssprünge drin.
Ja.
Ja, was Design von Schränken angeht, Innenbeleuchtung, Lichtsteuerung, Funktionsweisen von Möbeln, Entwicklung in der Heizungstechnik. Mhm. Ja, das sind dann so große Schritte teilweise, dass das dann für manche Leute dann so ist, oh, hätte ich lieber ein halbes Jahr später gebaut.
Ja, okay.
Weißt du, das ist dann schon, aber...
Sag mal, und es gibt ja auch, klar, es gibt das Netzwerk, so ein Lieferant hat was Neues oder ihr habt eine neue Idee und macht das dann. Aber hast du eigentlich auch Netzwerk mit anderen Fahrzeugbauern, dass man mal sagt, ey, wisst ihr was, ich habe eine coole Idee, das mache ich jetzt so. Und der Nächste sagt, ich mache das auch so, aber dafür habe ich auch eine Idee für dich. Und dass man sich auch so alle gemeinsam besser werden, gibt's das?
Ist ja eine recht kleine Community halt, ne, in diesem Business, so wie wir das machen, also mit diesen Komplettausbauten. Mhm. Also man kennt sich auf jeden Fall untereinander, es wird definitiv immer nach links und nach rechts geschaut. Manchmal ein bisschen unauffällig, manchmal schon recht aggressives Tackling.
Okay.
Was dann schade ist, weil man nicht sagen kann, ich stelle das zur Verfügung, dieses Know-how, und ihr könnt das gerne nutzen. Mhm. Sondern Mitbewerber nehmen dann halt bestimmte Sachen, wirklich auch designtechnisch oder technisch konstruierte Sachen, die recht auffällig sind, also individuell. Mhm. Übernehmen die und sagen dann, das wäre halt ihr,
ja,
sag ich mal, ihr Produkt.
Ja.
Was
ja,
ich super schade finde, weil ich fände halt so eine, na, wie so eine ZDG, doof gesagt, so eine zentrale Einkaufsgesellschaft oder Gemeinschaft, wo man halt bestimmten Pool hat, wo viele ihr Know-how einstöpseln können. Ja. Ja. Und aus dem kannst du halt deine Sachen rausziehen und das wäre viel cooler, wenn es jetzt gebündelt wäre. Manche konzentrieren sich auf Anbauteile, Heckträger, Fahrwerke oder andere Sachen, elektronische Sachen und andere wieder so. So macht halt jeder sein eigenes Süppchen und es wird so aggressiv teilweise getackelt, dass es einfach scheiße ist. Und okay, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Und da gibt es halt coole Kooperationen zwischen den Ausbauern und es gibt auch Sachen, wo du denkst halt, na, da, ich habe keinen Bock mit dem ein Bier zu trinken. Und es ist halt echt ein super kleiner Kreis.
Ja, kenne ich. Ja. Das hat man. Aber
und du feierst dich über ein Produkt, weil du Spaß dran hattest an der Entwicklung oder eine coole Idee, dann wird das halt einfach übernommen. Und es gibt halt dann so Punkte, da sagst du, ey, das ist einfach nur ätzend. Mhm. Ja, ich möchte das gern freiwillig weitergeben können und das machen wir gerne. Aber so ein Nehmen von einem bestimmten Gedankengut, das ist halt immer ein bisschen, ja, das ist so ein...
Ja. Diese Intellectual Property, ne, die man irgendwie gerne hätte, aber dann gleichzeitig sich halt auch nicht, also was Gebrauchsmuster oder so sind ja schwierig in eurem Bereich zu machen.
Ja, da geht es eher um, ich würde jetzt nicht Ego sagen, da geht es eher so um diese Freude an der Entwicklung und dem Basteln. Hm. Und das wird halt so ein bisschen genommen, wenn das halt so kopiert wird.
Ja, da gebe ich dir recht.
Das ist jetzt nicht im großen Stil, aber das sind so kleine Sachen, die dann einfach ärgern. Aber das gehört zum Business dazu. Meine Oma hat immer gesagt früher, Tino, ärgere dich nicht. Es werden nur gute Sachen kopiert. Mhm. Weißt du, und dann denkst du so, ja, ist halt so. Der Markt ist passend für diese ganzen Anbieter. Das ist dann eher mehr so ein kleines Ego-Ding.
Okay. Was war denn in den letzten 10 Jahren der Firmengeschichte von Most Wanted? Mit der ganzen Erfahrung, mit dem Weiterentwickeln, so, wenn ihr jetzt zusammenfassen müsstet, das größte Learning für euch als Fahrzeugbauer und als Unternehmen?
Definitiv immer, dass du also coole Knalltüten in zu einer Mannschaft bündelst. Dann die Entwicklung oder der Umgang auch mit negativen Sachen in der Branche. Das ist ein sehr großes Learning bei uns, also auch mit, sag ich mal, Misserfolgen oder mit negativem Feedback von Leuten. Das war, da stelle ich mir immer vor, wenn du jetzt ein Mensch der Öffentlichkeit bist, Schauspieler oder Politiker, ja, und du sagst mal ein falsches Ding oder machst einen kleinen Fehler, der im normalen Alltag komplett unwichtig ist und dort wirst du einfach zerfetzt und zerrupft, ja, und solche Sachen, damit umzugehen, ohne dass du das wirklich tief ins Privatleben mit reinnimmst, das ist ein sehr großes Learning. Dann natürlich das Wachstum von der Firma. Wir haben als Mini-Firma mit 2 Leuten angefangen, ja, dann so ganz langsam wächst halt diese Mannschaft und dann musst du die auch zwischenmenschlich halt motivieren, die Leute, ja, du musst selber aufpassen, dass du nicht zu ungerecht agierst. untereinander und mit den Leuten, ja, und musst gucken, dass die auch untereinander ordentlich umgehen. Auch ein großes Learning ist, dass Politik bei uns aus der Firma verbannt wurde, weil das ja gerade in heutigen Zeiten sehr, naja, das trennt Familien, also das spaltet halt komplette Communities, sowas. Dann natürlich das Wachstum auch finanziell, dass da Summen mittlerweile, sag ich mal, transferiert werden und hin und her wursteln. Wenn man da drüber nachdenkt, dann wird es einem schwindlig. Noch ein großes Learning, also der Umgang mit Mitbewerbern, der teilweise schwierig ist, den dann halt, sag ich mal, damit cool umzugehen, ohne dass es dich halt kaputt macht selber.
Weglächeln?
Ja, nicht weglächeln, aber halt, dass man businessmäßig damit umgeht.
Okay. Ja, wobei das schwer ist, wenn die Firma das eigene Baby ist, oder?
Genau, das ist halt dann so, viele Leute, die jetzt in die Firma kommen, die arbeiten dort halt, machen einen super geilen Job, aber die sind halt nicht von Anfang an dabei. Das ist für die eine Firma, in der es Spaß macht zu arbeiten, aber die sind halt nicht mitgewachsen. Und wir haben da so ein, zwei Leute, die sind halt vom ersten Tag mit dabei und die kennen das natürlich ganz anders und für die ist das auch schwierig. Auch die Hierarchien in der Firma, die sich langsam, sag ich mal, bilden, obwohl die sehr, sehr flach sind bei uns. Also da gibt es nicht so eine Chefetage und dann Strukturen, die nach unten gehen. Das ist eher schon sehr, sehr flach gehalten auch, bewusst.
Tino, du hast ja vorhin schon erwähnt, ihr kommt aus dem schönen Eisenach, nicht wahr? Da kommst du auch her,
oder? Genau, das ist meine Homebase.
Deine Homebase, deine Firma ist da. Wie wichtig ist diese ostdeutsche, thüringischer DNA für euch als Fahrzeugbauer, für euch als Moss Vented?
Völlig unwichtig eigentlich. Also ich musste auch viel lernen, weil wir auch viele Mitarbeiter haben, die nicht aus Ostdeutschland sind. Ja, das ist für die auch ein völlig abstrakte Einteilung, weil die sind teilweise nach der Wende geboren, die kennen das nicht. Ja, dieses Ost-West-Denken, für die ist das egal, die sind dort, wo sie sich wohlfühlen, gesellschaftlich und arbeitstechnisch und auch was die Umgebung angeht und denen ist das völlig egal, ob Ostdeutsch oder nicht. Lena ist aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ja. Unsere Tischlerin ist aus Hessen, eine andere Tischlerin, die ist aus Niedersachsen, ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Also das ist so ein kompletter Mix. Mhm. Deswegen ist das bei uns eigentlich, wird nicht drüber nachgedacht.
Okay. Tino, wir haben uns ja auch natürlich schon über Campen und Caravaning unterhalten. Wintercampen ist ja dein Ding, oder?
Genau, 70% Winter, 30% Sommer.
Ja, okay, das ist selten so, oder? Also die meisten sind 90% Sommer und maximal.
Ja, wahrscheinlich, ja. Bei uns hat sich das so entwickelt. Ich liebe auch den Winter mit allen Facetten und dazu gehört halt auch das Campen. Früher im Landy habe ich da hinten in der Kiste geschlafen, habe mir den Arsch abgefroren, habe mich an meinem Hund gewärmt, habe nicht weiter drüber nachgedacht. Ja. Man wird halt älter, die Knochen quietschen, ja, und dann denkst du so, oh, eine Heizung wäre ganz cool. Ja. Vielleicht auch mal ein kleines Klo, dass ich nicht bei minus 20 Grad in den Schnee keckern muss halt. Ja. Ne? Und dann kamen halt die nächsten Autos und dann merkst du so, alter Schwede, ist das gemütlich. Heizung an, draußen schneit, stürmt. Das ist für mich so eigentlich der Inbegriff von einem guten Camper.
Ja.
Und ich sage zu unserer Kundschaft immer, oder Kundschaft ist ein doofer Begriff, zu den Interessenten, die sich für unsere Autos interessieren, sage ich immer, ein guter Camper zeigt sich nicht in einem Sommerurlaub, weil da passiert eh viel vor dem Auto, um den Auto, um das Auto unter der Markise. Guter Camper zeigt sein Potenzial in den Zwischenjahreszeiten, Frühling und Herbst und natürlich vorrangig im Winter.
Mhm. Die eure Fahrzeugklasse, das sind ja eigentlich die Vans, nicht wahr? Also der Sprinter, das ist ja so euer Standardfahrzeug, würde ich sagen, wenn man Standard sagen darf bei euch. Jetzt gerade arbeitet ihr an einem Projekt, das ist eine Ecke größer und wo die Heizung auch was Besondereres werden soll, nicht wahr?
Genau, das ist wieder so ein Ding, was einfach aus dem Geschehen passiert. Eigentlich haben wir uns nicht auf Vans spezialisiert, das war halt bis dahin die, sag ich mal, die Reiseart, die für uns die optimalste war. Jetzt hast du immer Probleme, die Leute nehmen mehr Equipment mit, wollen Motorrad mitnehmen, wollen Klamotten und Equipment mitnehmen 4 Jahreszeiten. Dicke Sachen, dünne Sachen, Wintersportgeräte, Sommersportgeräte. Am besten alles in ein Auto verpacken, weil sie lange unterwegs sein wollen. Und du kommst halt mit so einem Van ziemlich schnell an die gewichtstechnischen Grenzen halt, ne? Auch an die Raumgrenzen, wenn du dich halt lange im Innenraum aufhältst. Da haben wir schon ein recht gutes Konzept mit unseren Sprintern geschaffen. Das Gewicht ist dann halt immer das Problem. Selbst wenn wir die 5-Tonner ausbauen, fehlt halt immer das letzte Quäntchen, wo du sagst, du hast genug Reserven, um wirklich viel Krempel mitnehmen zu können. Und dann der nächste Step ist dann, du suchst ein größeres Auto. Dann haben wir halt die Kabine gebaut. Und der Iveco hat uns leider ein bisschen enttäuscht als Basisfahrzeug. Okay. Ich habe den geliebt. Ich bin selber damit lange rumgefahren. Mhm. Aber der macht so viele Probleme, dass ich das einfach nicht ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann, das Basisfahrzeug im Moment, weil es halt einfach so viele Probleme macht, dass die Leute eher nur frei haben zwischen den Werkstattterminen. Es ist leider so, das ist echt ein richtiger Abfuck, aber kann man nicht ändern. Und dann haben wir nach einer Alternative gesucht, die es nicht wirklich gibt in der Gewichtsklasse. Und dann haben wir uns für die Klasse entschieden, jetzt um den Artego 4x4 halt.
Okay. Und da ist ja deutlich mehr Raummeter, nicht wahr?
Ja, nicht zwangsläufig die Größe, aber die, sag ich mal, die Gewichtsklasse. Okay. Ne, der ist dann so bis 13 Tonnen. Du hast dann 2 Tonnen Zuladung. Du kannst auch mal ein Motorrad mitnehmen, ohne Stress und genug Wasservorrat, Diesel, 400 Liter. Das sind dann solche Sachen, die das schon sehr komfortabel machen und du hast keinen Stress mit dem Gewicht.
Okay. Und da hast du dich ja bewusst entschieden für ein wassergeführtes System.
Genau.
Das, über das wir uns ja gerade unterhalten. Ist da so dein Hintergrund? Also wolltest du wirklich mal den Unterschied spüren sozusagen? Oder,
Also in der Sprinterklasse war das für uns immer so ein bisschen vom Platz her. Du hast halt begrenzte Höhe im Auto, Dämmung, Fußbodendurchführung. Du hattest halt, wie bekannt in einem Van, du hast halt deine vorgegebene Karosserie und musst da versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und bei dem LKW bei diesem Projekt planst du halt alles mit Bodendurchführung, mit Deckenhöhe, mit Fußbodenstärke, mit Wänden, die du mit beheizt, wie diese beheizte Badwand und solche Sachen. Ja. Ne? Du kannst ja halt ganz anders agieren.
Richtig.
Vom Gewicht, vom Platz, von der Grundstruktur und deswegen haben wir uns dafür entschieden und dann auch freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit euch.
Wir auf jeden Fall auch und tatsächlich glaube ich, mit einem durchdachten wassergeführten Heizungssystem kann man auch nochmal eine andere Heizkomfort in so ein Fahrzeug bringen, oder?
Ich denke ja, ich freue mich drauf.
Ja, okay, wir versuchen es dir zu beweisen, auf jeden Fall, sehr schön. Ich danke dir wirklich für deine Zeit, dass du die heute Morgen gefunden hast für uns, für dieses Gespräch. Super spannend, ich finde eure Autos mega, muss ich wirklich sagen.
Dankeschön.
Und freue mich, also auch gerade dieses Gespräch für in einem wunderschönen Auto von euch und man fühlt sich wohl, kann ich nicht anders sagen.
Vielen Dank für die Möglichkeit, auch für diesen kleinen Einblick, den wir immer gerne geben zu unserer Geschichte. Ja. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Zusammenarbeit, jetzt entsteht bei dem Bergsteiger-Projekt.
Cool.
So heißt das Ding übrigens. Interne Firmenname, der Bergsteiger.
Wir werden darüber berichten, oder?
Also ich denke ja. Ich freue mich drauf. Richtig toll.
Puntmann Mobility Masters. Der Business Talk über mobiles Leben und Arbeiten.